Diese Podcast-Folge enthält Werbung. Enjoy and Travel. Der Reise-, Kultur- und Food-Podcast aus dem Norden. Herzlich willkommen. Hey, konnichiwa, welcome, ciao, hola oder einfach nur moin. Mein Name ist Arndt und ich bin der Host des Enjoy and Travel Podcasts und freue mich, dass ihr wieder dabei seid und eingeschaltet habt. Ja, ich weiß, die letzte Folge, die liegt ein bisschen zurück, aber ich verspreche euch an dieser Stelle, jetzt geht es hier Schlag auf Schlag wieder los. Ihr habt es ja in der Vergangenheit eventuell schon mal mitbekommen, dass ich mit Nico Cruises eine Flussschifffahrt machen durfte und die Flussschifffahrten, die haben mir super gefallen. Super entspannt, nettes Programm, man kann Städte erkunden. Und deswegen war ich jetzt sehr, sehr erfreut, dass ich von Nico Cruises das Angebot bekommen habe, dass ich einmal mit einem großen Schiff fahren darf. Also auf eine Hochseekreuzfahrt mitfahren darf, um das mal zu erleben. Das war jetzt im September und es war meine erste Hochseekreuzfahrt. Von daher wusste ich gar nicht so richtig, was mich erwartet, außer die Strecke. Es ging von Düsseldorf aus nach Portugal. Wir sind in Lissabon gelandet und von Lissabon ging es mit dem Schiff nach Porto. Von Porto dann mit einem Seetag nach Cadiz. Von Cadiz aus nach Gibraltar. Von Gibraltar dann nach Alicante, von Alicante nach Valencia und von Valencia schlussendlich nach Mallorca, wo dann mittags der Flieger wieder zurückging nach Düsseldorf. Und an dieser Stelle ganz viel Liebe an den Düsseldorfer Flughafen. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen bei euch. Das war alles absolut stressfrei. So mag ich das gerne. Schöne Grüße an dieser Stelle an den Airport nach Hamburg. Die Reise mit der Vasco da Gama, so heißt das Schiff, die hatte das Motto Portugals Norden und Spaniens Süden. Und auf dieser Kreuzfahrt mit der Vasco da Gama, da konnte man sich einen faszinierenden Einblick in das Leben entlang der Küsten der Iberischen Halbinsel verschaffen. Und weil ja auch Genuss zum Leben unbedingt dazugehört, konnte man auch verschiedene Tastings machen. Zum Beispiel Portwein im portugiesischen Porto, Sherry im spanischen Jerez de la Frontera, Fish and Chips im britischen Gibraltar und natürlich auch Paella in Valencia. Ich habe so ein bisschen das Schiff erkundet, die Tage, wenn ich nicht an Land war. Und auf dem Schiff, da durfte ich ein Interview führen. Und die beiden, mit denen ich das Interview führen durfte, die stellen sich am besten selbst vor. Ihr kennt das, Ladies first.
Okay, mein Name ist Mary, ich komme aus Österreich, ich bin hier Hoteldirektorin auf diesem Schiff. Und wir haben sehr viel zu verschiedenen Schiffstypen zu erzählen. Ich habe auf Flussschiffen angefangen, bin jetzt eben auf dem Hochseeschiff und wir kommen nachher nochmal darauf zurück, wie die Vergleiche wären oder was interessanter ist, was aufregender ist, was schöner ist, was gemütlicher ist, so alles zu dem Thema Schiff.
Und Gesprächsgast Nummer 2.
Ja, mein Name ist Micha, ich bin hier als Kreuzfahrtdirektor für Nico Cruises und ja, es, in der Funktion leitet man die Reisen und ja, wir sind auf der schönen Vasco da Gama und ja, hier freue ich mich seit 3 Jahren für Nico Cruises die Reisen ja, durchzuführen.
Ihr kommt beide aus Österreich, also einem Land, das mehr Berge als Meer zu bieten hat. Wie wird man denn Hoteldirektorin auf der Vasco da Gama, Mary?
Ich habe 2005 auf einem Flusskreuzfahrtschiff angefangen. Das war ein absoluter Zufall, weil ich an der Landseite ein bisschen frustriert war und habe eine Bewerbung gemacht, bin sofort sozusagen angenommen worden, habe den großen Sprung gewagt, bin innerhalb von ein paar Tagen in den Niederlanden, in Holland, in der Werft gelandet, habe dort ein nagelneues Schiff übernommen, vom Architekten praktisch, und bin dann ein paar Wochen dort auf dieser Werft gewesen und habe alles mir angeschaut und alles eingerichtet. Und dann sind wir losgefahren und dann habe ich das erste Mal so richtig geschnuppert, wie es auf Flusskreuzfahrtschiff Schiffen ist, wie das eingerichtet wird, welche Gäste da kommen. Wir haben eine sehr breite Gästegruppe gehabt, Amerikaner vorwiegend, aber auch zwischendurch mal Russen oder auch Europäer. Und so hat man im Laufe der Jahre einige Schiffstypen kennengelernt. Man will sich immer verbessern. Man landet auf irgendeinem Schiff und kommt dann auf einmal im Hafen, sieht dann noch ein schöneres und noch ein anderes und denkt, ah, da möchte ich vielleicht auch arbeiten. Vielleicht ist das dort ganz anders. Vielleicht schmeckt der Kaffee dort anders oder vielleicht kochen die anders. Und im Laufe der Jahre hat man dann halt schon so 2, 3 Schritte nach vorne gemacht, um dann einfach dann letztendlich bei einem der besten Schiffe zu landen. So ist halt das Ziel von jedem, der irgendwo beruflich einmal wo einsteigt. Und danach kommt natürlich dann, wenn man Europa durchgefahren hat und ganz Europa schon so wie die Westentasche kennt, kommt man einmal zu dem Punkt, wo man sagt, ich will mehr. Ich will mehr, nicht nur M-E-H-R, sondern auch mehr mit 2 E. Und man hat dann ein bisschen Sehnsucht auf das große Meer hinaus. Und dann probiert man halt auch auf Hochsee zu punkten, was nicht so einfach ist, weil die Hochseeschiffe natürlich ganz andere Anforderungen haben. Man muss STCW-Zertifikate machen, die sind langwierig, kompliziert, teuer, zumindest zur damaligen Zeit. Und wenn man das alles durch hat, dann kommt man endlich einmal zu einer Bewerbungsmöglichkeit und bewirbt sich bei diversen Schiffen. Ich habe gedacht, die erste Firma, die mir eine Zusage macht, werde ich gleich nehmen, würde ich auch gleich zusagen. Das war dann die Royal Clipper, das größte Segelschiff der Welt. Aber ich als Landpomeranze aus Velten am Wörthersee, das nur Segelschiffe kennt, hat gedacht, na, das ist ja ein großes Hochseeschiff, das nehme ich. Die zahlen sehr viel und habe gleich einen Vertrag für 6 Monate unterschrieben. Und als ich dann in Barbados angekommen bin und dieses Schiff dann abgetakelt ohne Segel sah, denke ich mir, oh mein Gott, das ist ja nicht wirklich ein richtiges Hochseeschiff. Aber ich habe einen Vertrag unterschrieben, ich musste dann mitfahren und so wie wir aus dem Hafen rausgefahren sind, hat das Schiff dann einmal die ganzen Segel hochgezogen, das war sehr, sehr beeindruckend. Aber dann hat es auch so richtig angefangen zum Schwingen, zum Wackeln, links, rechts, alles hat gewackelt. Ich habe mir gedacht, oh mein Gott, ich sterbe 1000 Tode. Ich habe auch das überstanden, habe Zähne zusammengebissen, weil halt alles sehr reizvoll ist. Man fährt in der Karibik, ich habe zu Hause schon überall erzählt, ich bin den ganzen Winter in der Karibik, ich verdiene viel Geld und das ist so toll und so schön, aber es war eigentlich eine sehr, sehr harte Arbeit, wenn auch abenteuerlich, toll, schön, also wirklich möchte ich nicht missen, aber man muss wirklich alle Zähne zusammenbeißen, um da durchzuhalten, es ist nicht so einfach.
So, Micha, jetzt hat Mary mit ihrer Geschichte natürlich ganz schön vorgelegt. Wie bist du denn auf die Vasco da Gama gekommen?
Ja, bei mir hat der Umweg eigentlich über die Kunst, weil also ich habe ursprünglich Mathematik, Informatik studiert, habe aber immer schon war immer als Zauberkünstler unterwegs, also schon. Also ich habe meine ersten Auftritte mit 12 oder so, bin ich auf der Bühne gestanden und das ist mir dann sozusagen, das war dann meine erste Karriere. Ich habe 20 Jahre also in der Region Deutschland, Österreich und der Schweiz im Kleinkunstbereich, also habe eigene Programme geschrieben, auch mit Kollegen zusammen, ein bisschen Varieté-Shows, Zirkus-Shows. Und schlussendlich bin ich dann vor ungefähr 10 Jahren, habe ich zum ersten Mal auf Schiffe engagiert als Künstler. Das heißt, da ist natürlich eigentlich der... Darf ich gar nicht laut sagen, aber es ist der größte Luxusjob, wenn man sich vorstellt, als Künstler kommt man her, hat den Status eines Passagiers und tritt ja 2-mal die Woche auf, 45 Minuten, das heißt, das lässt sich schon ertragen. So, mir hat aber dann das Schifffahren an sich gut gefallen und auch überhaupt das Ganze und ich habe mich auch damals schon, wie ich quasi unter Anführungszeichen nur als Künstler gefahren bin, irgendwie schon eingebracht, weil mir dann ganz ehrlich, ich wollte mich auch ein bisschen beschäftigen, weil es ist tatsächlich so, wenn man ist ja nicht im Urlaub, es ist natürlich auch so, dass die Gage jetzt nicht übertrieben ist, weil man ja natürlich diese Reise auch dafür hat, man hat ja Vollverpflegung, die Reise, wie gesagt, man ist ja als Passagierstatus da, als Gastkünstler eben, aber mir war es tatsächlich so ein bisschen zu wenig, das heißt, ich habe dann schon damals Ausflüge begleitet, habe mich irgendwie in dem Shore-Ex-Team, also der Ausflugsteam, irgendwie mit engagiert, weil mir das eigentlich auch Spaß gemacht hat. Und dann hat mich damals mein Chef irgendwann gefragt, ob ich mir nicht vorstellen kann, ein bisschen mehr zu machen. Und dann bin ich Entertainment Manager, in unserem Fall heißt das Production Manager. Also das ist immer die Person, die sich eben ums gesamte Entertainment, um die Unterhaltung an Bord kümmert. Heißt, die Showproben koordinieren, überhaupt zu überlegen, welche Shows gibt es, mit den Musikern sich abzustimmen. Das ist je nach Schiff sind also auch 15 bis 20. Wir haben fast 30 Künstler an Bord. Also da kümmert man sich schon um einiges. Und dann ist das eigentlich durch Zufall entstanden, dass man mir irgendwann gefragt hat, okay, jetzt machst du das schon. Da steht man ja auch schon auf der Bühne, sagt die Shows an, koordiniert eben Dinge. Und da habe ich mich gefragt, ob ich mir vorstellen kann, als Kreuzfahrtdirektor zu arbeiten. War für mich kurze Überlegung nur, dachte ich mir, ja, das probierst du. Und dann habe ich angefangen, eigentlich auf der Voyage, auf dem kleinen Expeditionsschiff von Nico. Das hat super funktioniert, hat aber Nico mich irgendwie oder die Chefs dort gesehen und haben gemeint, nee, der muss sofort auf das große Schiff, weil da ist eine große Bühne, da passt der gut hin. Und ich glaube tatsächlich, also ich habe mein erster Hoteldirektor, jemand, der wirklich sehr erfahrener Mann, der hat also ganz große Projekte gemacht, der war bei MSC, hat auch so eine Bettenburg in der Karibik aufgebaut mit 10.000 Betten und der hat mir eigentlich immer das größte Kompliment in meiner Karriere gemacht, weil er gesagt hat, neben mir nur mehr einen Großdirektor gefunden, weil man braucht halt diese zwei Welten. Das eine ist nämlich die Bühne, die Kommunikation, das ist somit das Wichtigste. Aber das Zweitwichtigste oder genauso wichtig ist halt das Organisiertsein, weil wir reden ja doch von einer ganzen Operation, das ist nicht meine, um Gottes Willen, also das Hotelbereich ist ja eben, liegt ja mehr auf der gegenüberliegenden Seite, aber es ist einfach man muss das ja zusammenbringen, all diese Dinge. Und er meinte, es gibt eben entweder jemanden, der diese Kunst beherrscht, das Bühne kann, aber dann meistens eben ein chaotischer Künstler ist, oder es gibt Leute, die sind sehr gut organisiert, aber dann ein bisschen steif auf der Bühne, dass man jemanden findet, der irgendwie dieses Beide kann. Das war für mich auch ein Riesenkompliment, bin ich dann auch später drauf gekommen, dass das tatsächlich so ist, wenn man die Kollegen anhört, weil es sind zwei eigentlich nicht ganz verschiedene Dinge, aber es sind eben zwei Kompetenzen, die man da vielleicht mitbringen sollte. Meistens ist es gewichtet auf einer Seite. Ich glaube, bei mir ist es ganz gut verteilt, weil ich so ein bisschen dieses analytische aus der Mathematik noch habe. Ich bin immer ein Freund von Redundanz, also nichts kompliziert, möglichst einfache Lösungen für Effizienz ist so ein Wort, das ich gern mag. Auf der Bühne darf es dann anders sein. Da geht es dann um was anderes. Und ja, so war mein Weg eigentlich. Und vor 3 Jahren knapp, oder etwas mehr als 3 Jahren, ja, habe ich die Waschkur eröffnet für Nico. Und seitdem muss ich auch wirklich sagen, es ist eine unglaubliche Erfolgsgeschichte eigentlich, weil wir ja jetzt de facto, oder es hat nicht mal 3 Jahre gedauert und wir sind mehr oder weniger ausverkauft. Also außerhalb der Weltreise sowieso im Moment. Also wir haben jetzt einen neuen Katalog aufgelegt, wo, und das habe ich jetzt zum ersten Mal bei Nico gesehen, wo einfach schon Reisen als ausverkauft im Katalog sind. Natürlich hat man trotzdem im Katalog, wenn die Leute vielleicht sehen wollen, wo ist ein aus. Und eigentlich so gesehen eine ganz tolle Erfolgsgeschichte für Nico und für mich persönlich auch. Und es ist ein tolles Team hier. Es ist ein super schönes Schiff und man fühlt sich hier wirklich, also nicht nur die Gäste, sondern ich glaube die Crew, wir fühlen uns halt hier heimisch und das ist ja die Hauptsache.
Michael, wir bleiben jetzt nochmal ganz kurz bei dir, denn dich hört man ja an Bord, wenn du irgendwelche Durchsagen machst. Was hast du denn sonst noch so für Aufgaben als Kreuzfahrtdirektor auf der Waschko da Gama?
Ja, also im Grunde bin ich, ich glaube Kommunikation ist so das Stichwort. Das ist mit das Wichtigste. Ich bin natürlich hier ganz offiziell auch die höchste Vertretung von Nico Cruises, weil das ist ja wie bei anderen Reedereien, also bei fast allen ist ja nicht, das Reiseunternehmen besitzt ja im 90%, glaube ich, im Regelfall besitzt ja die Schiffe nicht, sondern die werden ja gechartert. Das heißt, ich bin eigentlich Nico ist der Kunde von Mystic und also da bin ich einerseits, das ist sozusagen die interne Sache, das alles abzustimmen, zu schauen, dass das auch passt, wobei ich da jetzt mit Mary gar nicht schauen muss, weil das passt halt einfach. Und für die Gäste bin ich sozusagen als Gastgeber hier die Funktion eben der Kommunikator. Wir, also ist ja nicht nur die Bühne, sondern eben die Sprechanlage, auch natürlich Einzelgespräche, wenn Gäste etwas brauchen. Und wir sind natürlich, also mein Team, das bin ich natürlich nicht alleine, ist dafür zuständig, dass der Gesamtablauf hier funktioniert. Also ich rede jetzt nicht vom Restaurant, weil das ist wieder Mary, also alles, was Hotel betrifft. Aber es geht sozusagen dieses Tagesprogramm, was es gibt, wo die Leute ja sehen, die Aktivitäten, wo wir landen. Und das erstellen ja wir natürlich in Absprache und da sind wir eben beim Organisatorischen mit der Hotelseite, mit der Nautik. Also ich bin sehr viel immer zwischen diesen, also nicht zwischen den Stühlen, sondern also die HODs, wie es bei uns heißt, genau verlinkt. Das heißt, ich muss ja mit Mary abklären, wenn ich kann ja auch eine lustige Idee haben, sagen, pass auf, ich hätte jetzt gerne, ich sage jetzt mal, mitten in der Fahrt um Mitternacht Gulasch und Sekt. Und dann wird sie mir erklären, nee, pass auf, das geht nicht. Servicekatalog, schauen wir mal rein, was können wir machen? Und wir sind zuständig fürs Programm und ich eben hauptsächlich das Gesicht auch sozusagen dieser Kreuzfahrt für die Gäste als erster Ansprechpartner, auch wenn es mal was gibt. Weil auch da natürlich nicht ich allein bei 1000 Gästen ist das nicht möglich, sondern da gibt es eben eine ganz tolle Rezeption, Guest Service Manager. Wir haben ja auch noch eine eigene von Nikon für Ansprechperson als Gastgeberin oder auch jemanden, der zum Beispiel für Reisebuchungen zuständig ist. Aber es ist dieses Gesamtkonzept, also eben viel mit den anderen Abteilungen das Abstimmen, sei es eben mit dem Hotelbereich, da geht es eben um Restaurants, Bars, die Zimmerverteilung, Ein-Ausschiffung, aber auch eben die Nautik zum Beispiel. Wenn irgendwas, sei es schlechtes Wetter ist oder wir im Fahrplan was machen müssen, dann kommt der Kapitän zu mir, wir kommunizieren das dann meistens gemeinsam an die Gäste Und ja, das ist so die Hauptaufgabe eines Kreuzfahrtdirektors.
Mary, wir haben jetzt deinen Namen eben schon mal gehört. Was sind denn deine Aufgaben als Hoteldirektorin?
Es ist sehr eng miteinander verzahnt, was er soeben beschrieben hat, weil gerade wenn es eine Fahrplanänderung gibt, dann muss eben die Brücke mit uns kommunizieren und auch mit dem Cruise-Direktor und auch mit uns, weil es ja dann um die Essenszeiten geht, weil die Ausflüge davon abhängen. Also diese Zusammenarbeit zwischen diesen drei Teams, also Nico, Cruise-Direktor mit Assistenten und seinem Team an Bord und die Nautik und das Hotel. Natürlich hat das Hotel den größten Anteil der Mitarbeiter, wir sind über 500 Mitarbeiter alle zusammen, aber diese drei Abteilungen sind so eng miteinander verzahnt, dass der eine wissen muss, was der andere gerade wieder ausheckt sozusagen. Und wenn jetzt eine Fahrplanänderung ist, dann müssen alle sofort reagieren können und in der Lage sein, das darauf abzustimmen. Insbesondere, wenn ein Restaurant daran hängt, wenn ein Ausflug daran hängt, dass der Ausflug später wegfährt oder früher oder wie auch immer, dann muss das Restaurant auch auf den Ausflug Rücksicht nehmen, weil wir auch für Gäste dann, die knapp zurückkommen, das Restaurant verlängern. Es müssen die Arbeitszeiten da berücksichtigt werden, weil wir haben auch ein sehr strenges Dienstmodul sozusagen, dass die Crew auch nicht 14, 15 Stunden arbeitet, sondern genau ihre Stundenanzahl einhält. Einen freien Tag gibt es natürlich nicht, solange man hier den Vertrag hat. Es ist immer zum Arbeiten, aber die Stunden sind halt wirklich limitiert. Das wird genau von dem Crewbüro auch überwacht mit den Abteilungsleitern. Und wenn sich dann eben eine Unregelmäßigkeit ergibt, dann muss das alles ineinander schön so fließen, dass es dann am Ende des Tages oder am Ende des Monats auch immer noch korrekt abzuschließen ist, in jeder Form.
Es sind auf jeden Fall viele Sachen, auf die du achten musst. Welche Unterschiede gibt es denn als Hoteldirektorin in einem Hotel an Land und auf einem Schiff? Wahrscheinlich ist das eine andere Art der logistischen Herausforderung, oder?
Genau, die Logistik dahinter. Der Hoteldirektor hat an Land das Gleiche zu tun eigentlich wie auf einem Schiff. Mit dem Unterschied, dass der Kunde sozusagen an Bord ist. Sprich, Cruise-Direktor vertritt den Kunden und ist sozusagen unser Ansprechpartner oder wir seiner. Wir haben einen Servicekatalog, den wir erfüllen müssen. Und wenn wir jetzt als Hoteldirektor dann unsere Aufgaben dann auch ausführen, sprich Küche kocht, Restaurant serviert, Housekeeping reinigt die Kabinen, dann ist das ein normaler Ablauf. Aber wenn wir ein Land zum Beispiel bei einer Lieferung etwas übersehen, dann gehen wir einfach zum Metro und kaufen das. Wenn wir mit dem Schiff fahren, dann dürfen wir uns solche Fehler überhaupt nicht erlauben. Wenn wir ein Filet zum Beispiel vergessen oder Hummer vergessen zu bestellen und es gibt dann zu Silvester beim Silvestermenü dann doch kein Filet, sondern Spaghetti, so ganz überzeichnet beschrieben, dann ist der Servicekatalog nicht erfüllt und dann gibt es ja zusätzlich dazu noch die ganzen Aufschreie von den Gästen. Was ist es? Weihnachten, Weihnachtsmenü, es ist keine Weihnachtsgans, wir haben heute Spaghetti. Also diese Dinge sind logistisch dahinter ganz, ganz genau einzuhalten. Dass es unser Handicap oder wenn eine Firma das zum Beispiel nicht liefern kann. Wir kommen in Sydney an, wir rechnen mit der Lieferung und der Container wurde nicht geliefert aufgrund von äußeren Einflüssen, die wir da nicht berücksichtigen können. Dann müssen wir auch in der Lage sein, mit unserem Lagermeister dann sofort eine Notlösung zu finden, um das alles dann an der Landseite schnell zu kaufen. Kostet natürlich dann um ein Vielfaches mehr als das, was wir sonst mit den Containern bekommen. Und das ist der Unterschied zu der Landseite-Tätigkeit. Wenn bei uns irgendwo etwas schiefläuft bei der Bestellung, dann ist diese logistische Arbeit dahinter wirklich am Wanken, sage ich mal, weil da müssen wir sofort improvisieren. Auch mit der Landseite abgestimmt. Wir können nicht hergehen und sagen, ich kaufe jetzt beim Fischmarkt jetzt ein paar große Thunfisch. Haben wir auch schon mal gemacht als Gag, um den Gästen einen schönen Thunfisch zu zeigen. Aber wenn es darum geht, dass wir dann die Ware nicht kriegen und dafür etwas, ein Ersatzprodukt brauchen, dann muss die Landseite damit eingebunden werden. Die überprüfen das mit dem Agenten. Es muss dann auch dort bar bezahlt werden. Dann muss man auch gleich mal ein paar tausend Euro vorbereiten für solche Notfälle. Das ist die Herausforderung, die jetzt im Unterschied dazu an der Landseite nicht gegeben ist. Ansonsten läuft alles gleich wie an der Landseite. Mitarbeiter zusammenhalten, schon Stunden überprüfen, schauen, dass die sich alle wohlfühlen, dass es denen auch gut geht. Wir haben ja auch einen im Crew-Bereich auch Crew-Party, Crew-Messroom und Dinge eingerichtet, damit auch die Crew sich hier heimelig fühlt, dass die auch hier ihr Leben leben können, ihr Lustiges, wenn sie frei haben, weil man arbeitet jetzt nicht 8 oder 6 Monate wirklich jeden Tag von morgens bis abend, man hat ja auch ein bisschen ein Privatleben, die möchten rausgehen, es muss der Dienstplan auch so abgestimmt werden, dass jeder die Möglichkeit hat, mal Nachmittag rauszugehen und dann auch Crew-Party, das wird genau am Monatsende bestimmt, wie das nächste Monat ausschaut, wo passt auch mit Abstimmung mit dem Crew-Direktor, an welchem Tag können wir das machen. Verwenden wir diesen Raum, verwenden wir nur die Crewbar unten oder dürfen mal in den Dom oder auch mal aufs Deck hinaufgehen. Das wird auch alles mit dem Kunden oder mit dem Cruise-Direktor abgestimmt, dass das auch eine schöne runde Sache ist.
Wir nehmen also mit, dass einiges für die Crew geboten wird und wir haben vorhin schon gehört, über 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus verschiedenen Nationen mit unterschiedlichen Sprachen und Religionen sind hier an Bord und sorgen dafür, dass es allen Gästen gut geht. Welche Herausforderungen musst du denn da managen, Mary?
Also es sind über 30 Nationen, 32, 34, inzwischen sogar 42, ja noch mehr, genau. Es ist so, dass die Mitarbeiter, die auf den Schiffen arbeiten, sind sich dessen absolut bewusst, dass sie hier ihre privaten Empfindungen komplett weglassen müssen, weil sonst sind sie beim ersten Vertrag schon mal draußen aus der Nummer. Die arbeiten hier alle, so wie wir alle, wegen dem Geld, das doch ein bisschen mehr ist, wie das, was ich an Land verdienen könnte. Und darum sind die interessiert, da Ruhe zu geben, brav zu sein, lieb und nett und artig zu sein und keine persönlichen Empfindungen da bei irgendeiner Nationalität anzuwenden. Ich wohne in Österreich, neben uns ist das Jugoslawien, das Wort gibt es ja jetzt nicht mehr. Inzwischen ist es aufgeteilt worden in Kroatien, Serbien, Montenegro und Slowenien. Diese Länder zum Beispiel, also meine Slowenien nicht so krass, aber Serbien, Montenegro da unten, da sind die immer noch ganz kleine Krieger, sage ich einmal so ganz nett. Wenn die so zusammenkommen, die reimen sich immer noch aufeinander auf. Und wenn die auf einem Schiff sind, was ganz selten der Fall ist, muss ich auch sagen, dann muss man da wirklich ein bisschen Obacht geben. Alle anderen, die hier sonst am Schiff sind, die arbeiten wunderbar miteinander. Aber wir Europäer lernen, das habe ich auch auf dem Flussschiff gelernt, da gab es ja auch Filipinos in der Küche vorwiegend, wir müssen dann einmal lernen, was diese Nationalität für Besonderheiten aufweist. Wir dürfen zum Beispiel einen Filipino nie neben dem Kollegen rügen oder so zurecht und sagen, du mach das ein bisschen besser, weil dann ist der in seiner Ehre gekränkt. Das sind so Kleinigkeiten. Das lernen wir allererstes am Flussschiff schon, das gibt es am Hochseeschiff natürlich auch. Also wir behandeln die wirklich ganz, ganz lieb und nett und artig, weil wir wissen, das geht nicht. Und an das halten wir uns und so ist eigentlich der Umgang mit den Nationalitäten wirklich gut. Wenn einmal zwei aneinander krachen, dann weil sie vielleicht einmal ein Glas zu viel getrunken haben, auch das kommt vor. Es gibt Alkoholkontrollen, Random Checks, die werden einmal im Monat herausgezogen mit einer Crewnummer, da weiß keiner, wer drankommt. Und dann kann schon mal vorkommen, dass einer über den Durst trinkt und dann passiert es auch, dass der dann nach Hause geschickt wird. Da kann der Kapitän aus der Nummer gar nicht raus. Es gibt ein Hearing, es wird ganz genau abgemessen, wie viel Promille das da sind. Das kommt gelegentlich mal vor, dass wir uns dann von jemandem verabschieden müssen oder zwei zusammenkrachen, weil sie vielleicht jemanden durchgedrungen haben. Aber das ist eher die Ausnahme, sonst verläuft das wirklich absolut gut mit allen Nationalitäten.
Jetzt gibt es da nochmal ein Wort, das ich hier mit einbringen muss, weil es überall zu lesen und zu hören ist. Stichwort Fachkräftemangel. Micha, wie sieht das denn hier auf der Vasco da Gama aus?
Ja, ich glaube eben dadurch, dass es international ist, ist das durchaus noch, also definitiv ein Unterschied zu jetzt Deutschland, Österreich. Ich kenne das auch, also ein Kollege von mir kann nicht mal ein Hotel aufmachen, aus dem einfachen Grund, weil ihm Zimmermädchen fehlen oder Zimmerburschen, um das jetzt korrekt zu formulieren, also jemand fürs Housekeeping, obwohl zum Beispiel Österreich ja eigentlich noch den geografischen Vorteil hatte, was Mary gerade angemerkt, dass wir klassischerweise in Wien, gibt es ganz viele Hotels, wo natürlich das Personal Ungarn aus dem ehemaligen Osten irgendwo da kommt, aber selbst da wird es dünner, weil die, im Moment ist es ein Arbeitnehmermarkt, zumindest Deutschland, Österreich. Wir sind international, das heißt, es macht es ein bisschen leichter und was Mary kurz angedeutet hat, es ist natürlich so, ich weiß, die Fragen kommen immer sehr, sehr gerne, die werden natürlich nicht beantwortet, dürfen wir auch gar nicht genaue Summen zu nennen, aber ich gebe nur ein Beispiel, das hat einen sehr guten Kontakt zu unserem letzten indischen Chefkoch, also der Chefkoch ist natürlich schon auch eine obere Position, aber man muss sich vorstellen, dass der mit seinem Gehalt, das er hier verdient hat, seine Familie ernährt hat, das heißt seine Frau, seine drei Kinder, ein Haus gebaut hat und nochmal seine Schwester, Schwager und dessen Kinder und ein Haus. Und ich sage jetzt mal, genau, das ist, wobei Mary und ich wahrscheinlich nochmal einen Ticken mehr auf dem Gehaltszettel stehen haben, lässt sich in Österreich schwerlich machen, genau. Und das Gleiche gilt aber hier selbst für einen Housekeeper, weil die natürlich in Relation zu dem, was die in ihren Heimatländern verdienen, ein unfassbares Gehalt sozusagen haben und wirklich, und die machen das aber auch, die meisten machen das hier sehr, sehr clever. Die geben, wenn man ja auch sagen muss, und das trifft aber auch für Mary und mich zu, was man nie vergessen darf, dass wir ja auch wenn wir jetzt nicht Gäste in dem Sinne sind, möchte ich sagen, werden wir wie Gäste behandelt, nicht nur vom Rest der Crew, sondern wir leben ja in einem Hotelbetrieb. Heißt, essen, trinken, waschen, putzen, bügeln, einkaufen,
nichts. Also ich weiß nicht, Mary, wie es dir geht, aber das ist das Einzige, wo ich sage, das ist so ein bisschen ein Problem. Man wird so ein bisschen lebensunfähig. Weil wenn ich nach Hause komme, wirklich das erste Mal einkaufen gehen, ist immer ein Schock. Jetzt gar nicht so sehr einerseits die Preise, die ja in den letzten Jahren doch ordentlich angezogen haben. Das ist, also ich glaube immer, es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder ich bin so stark geworden, dass ich jetzt einen 200-Euro-Einkauf ganz leicht mit einer Hand nach Hause tragen kann, oder es hat andere Gründe. Aber mir geht es ja gar nicht ums Finanzielle, einfach, das klingt total absurd, aber man gewöhnt sich ja an alles. Das ist ja auch eine gute Eigenschaft des Menschen. Also man gewöhnt sich an die guten wie die schlechten Dinge. Sonst hätten wir viele, glaube ich, dunkle Zeitalter gar nicht als Menschheit überlebt. Aber man gewöhnt sich immer an das Gute. Und das Gute ist ja einfach, dass wir in einem Hotel leben, auch wenn wir natürlich hier arbeiten. Aber ich meine es ehrlich, ich werde hier wirklich wie ein Gast behandelt. Ich habe eine Kabine, die wird gereinigt vom Housekeeping, die sind unfassbar freundlich. Die Kleidung kommt einfach in einen Beutel. Kommt
für die gesamte Crew wird die Kleidung gemacht. Also Essen, Trinken und die ganze Uniform, die eben jeder tragt, das wird für die gesamte Crew gemacht. Da braucht sich keiner drum kümmern. Wir sparen uns wirklich das ganze Geld für diese Nebensächlichkeiten, die wir sonst zu Hause brauchen. Aber das gilt für alle Crewmitglieder, vom Kapitän runter bis zum Cleaner. Alle haben diesen Vorteil.
Und das müsst ihr uns jetzt wahrscheinlich nicht zweimal erzählen, an sowas kann man sich natürlich gewöhnen. Ihr hört den Enjoy and Travel Podcast und wir sind aktuell auf einem Kreuzfahrtschiff unterwegs, der Vasco da Gama von Nico Cruises. Bei mir im Gespräch sind Hoteldirektorin Mary und der Kreuzfahrtdirektor Micha. Beide haben uns schon erzählt, wie sie zur Kreuzfahrt als Österreicher gekommen sind und uns einen kleinen Einblick gegeben, welche Aufgaben sie auf dem Schiff haben. Micha, du hast es vorhin schon am Rande erwähnt, Mystic hat das Schiff vor 3 Jahren gekauft und dieses Schiff, das hat schon ein paar Sachen erlebt. Vielleicht magst du uns mal einen kleinen Einblick geben und das Schiff vorstellen.
Also es ist ursprünglich mal für P&O gefahren, dann am Schluss dann oder danach für Transocean. Transocean ist ja dann in der Pandemie in Konkurs gegangen, dann war das Schiff zu kaufen. Mystic Cruises hat es eigentlich relativ günstig erstanden, hat aber dann 1,5 Jahre, muss man sich vorstellen, war dieses Schiff im Dock, wurde umgebaut. Und zwar hauptsächlich natürlich auf die neuen Umweltstandards gebracht, heißt Katalysator eingebaut. Das war einer der gröberen Umbauten sozusagen, weil so ein altes System wirklich also fit zu machen, ja, auf die neuesten Umweltstandards. Wie gesagt, behaupten kann es immer jeder. Ich sage, es ist ganz einfach, wir können es beweisen. Schauen Sie in den Katalog, Sie sehen, wir fahren nach Norwegen, wir fahren in den Geiranger Fjord hinein. Damit weiß man, also da kann ich Ihnen nichts erzählen, die haben die strengsten Umweltauflagen mit auf der Welt. Also heißt, wir haben hier vollwertig also einen Katalysator, eine Müllverbrennung, Frischwasseraufbereitung, Abwasseraufbereitung, Mülltrennung. Also wir erfüllen die höchsten Umweltstandards. Das wurde eben gemacht und natürlich auch renoviert. Das heißt, das Schiff wurde in den öffentlichen Bereichen und man sieht es auch sehr, sehr stilvoll. Und der Vorteil eben ist, dass dieses Schiff ein bisschen älter ist, es ist anders gebaut. Einerseits liegt es deshalb unglaublich gut im Wasser, weil die Relationen stimmen, das heißt Tiefgang zu Höhe stimmt einfach, die Länge. Es liegt wirklich, wir kennen, also Mary wird das auch bestätigen, wir kennen unterschiedlichste Schiffe. Ich bin mit diesem Schiff bei Windstärke 11 aus Liverpool rausgefahren. Ich dachte mir, ja, jetzt wird es aber scheppern, wie man genau bei uns sagt. Und es war, natürlich hat sich es bewegt, aber in einer harmlosen Art, wo man sagt, unfassbar toll. Das ist das, was auch die Gäste lieben. Es sieht aus wie ein Schiff, sage ich immer, nicht wie so ein umgefallenes Hochhaus. Es sieht aus wie ein Schiff. Wir haben Teakholz, wir haben ein Promenadendeck. Das gibt es auf fast keinem Schiff mehr, weil moderne Schiffe werden einfach gebaut. Quadratmeter, Umsatz. Quadratmeter, Umsatz. Wenn der Architekt kommt und sagt, ich hätte hier eine schöne Idee, wird der Eigner sagen, ja gut, und wo was verdiene ich dran? Bei uns war das noch nicht so. Und eine Zahl in den Raum zu werfen, wir haben pro Passagier öffentlichen Bereich 43 Quadratmeter. Das ist einfach unfassbar viel. Spürt man, glaube ich, auch jeder, der hier ist, spürt einfach, wir haben nicht dieses Gewusel, wie man jetzt vielleicht auf jeden Fall sagt, dieses, man muss nirgends anstehen. Und man findet auch bei einer vollen Auslastung einen ruhigen Ort. Sei es der kleine Ort neben der Bibliothek, sei es eine der Bars. Also heute auch, wenn wir im Hafen liegen, gut, dann sind natürlich die Gäste auch draußen, aber dann sind 200 an Bord, dann haben sie ja wirklich privates Yacht-Feeling. Und oben eben auch Teakholz. Also es ist erwartungsintensiv, klar. Man sieht dem Schiff auch an der einen oder anderen Stelle das Alte an, aber das ist nichts, wo die, also es ist wahnsinnig gut gepflegt. Und das ist das, was die Gäste auch so lieben, dass das hier ein bisschen klassische Kreuzfahrt hat, auch von der Stimmung, dass wir absichtlich sagen, wir halten das ein bisschen ruhig. Also, und das höre ich auch immer wieder von Gästen, dass die unglaublich froh sind, dass es hier eigentlich gediegen zugeht, dass wir nicht dieses Halligalli, wie es heißt, dass wir nicht bis 3 Uhr in der Früh, also bei uns kann man auch, der Dom hat bis so lange offen, solange Gäste da sind, da gibt es Tanzen, Musik, also wir haben das alles, aber es ist nicht dieses erzwungene Party, sondern wir haben auch eher die Gäste, die eine schöne klassische Kreuzfahrt machen möchten, sich auch eher für die Länderdestinationen interessieren, das ist ja nicht als Partyschiff, das sind wir auch schlichtweg nicht. Und das, glaube ich, ist aber auch diese Marktlücke, so zwischen den, also jetzt ganz exklusiven, jetzt wer nicht unbedingt Queen Mary fahren möchte und dort 3 Anzüge und für den Herrn den Frack oder den Smoking mitnehmen möchte, ist, glaube ich, bei uns ganz gut aufgehoben. Hat ein bisschen dieses klassische Kreuzfahrt-Feeling, und das macht dieses Schiff, glaube ich, so besonders.
Und um jetzt Mary sprichwörtlich mit ins Boot zu holen, wie viele Gäste können denn mitfahren und was ist für dich das Besondere an der Vasco da Gama?
Das Schiff hat idealerweise so um die 1000 Gäste. Wir haben natürlich mehr Betten, aber wir werden, also Nico bucht die nicht komplett bis zur Ecke aus, sondern lässt auch immer wieder ein bisschen Spielraum, weil es kann auch mal sein, dass irgendwo ein bisschen ein Knarren in der Kabine zu hören ist und der Gast empfindet das als zu laut, dann brauchen wir auch eine Alternative, um den Gast eine andere Kabine anzubieten. Und deswegen wird das Schiff wirklich nicht bis zur Decke ausgebucht. Also runde 1000 Gäste sind dann schon für uns wirklich gut zum Arbeiten, dann kann man sagen, da ist es auch voll. Und was den Reiz dieses Schiffes ausmacht, ist genauso, wie Michael gesagt hat, die Art des Schiffes, dass es ein richtiges, konservatives, schönes Schiff ist mit schönen Farben. Das Atrium hier ganz in Blau gehalten ist wirklich so beeindruckend. Das nimmt sehr viel Quadratmeter weg, hat aber trotzdem immer noch den Wow-Effekt, wenn die Gäste zur Rezeption kommen und sagen, wow, da geht's runter, geht's rauf, alles so schön gestaltet. Das ist Platz, den wir nicht für den Verkauf nutzen können, aber der ist einfach da und das macht das Schiff so richtig, wie soll ich das sagen, richtig schön, richtig toll. Bin auch sehr glücklich, dass unser Büro hier oben ist und wir können durch diesen Bereich jeden Tag durchlaufen. Wir gehen auf Deck 7 zur Rezeption, dann Deck 8 rauf zu den Shops und dann durch die Bars durch und auch die Größe der Restaurants. Ich bin ja, wie bereits erwähnt, mit Traumschiffschiffen gefahren. Die werden ja, wie man weiß, auf der Madeira gedreht, auf der Adania, auf der Albatros, die jetzt nicht mehr fährt, und auf der Amera. Die Größe des Schiffes ist wirklich vergleichbar. Wir haben auch sehr viele Phoenix-Gäste, die mit uns fahren. Und ich denke, wir sprechen den Phoenix-Gast vielleicht ein bisschen an, vermute ich mal. Und dahingehend haben wir, im Vergleich zu den anderen Phoenix-Schiffen, eine wesentlich größere Anzahl von Sitzplätzen in den Restaurants. Wir haben das große Waterfront-Restaurant, das eben auf Deck 7 ist. Wir haben auf Deck 8 2 verschiedene Restaurants, die das eine Fusion, das ein bisschen exotisch angehaucht ist, und das Mediterranean, das italienisch ist. Und zusätzlich noch das Grill-Restaurant. Und diese und noch auf Deck 11 nach dem Pool auch das Selbstbedienungsrestaurant, das Lido Bistro, das auch sehr viele Optionen hat. Man kann an der Decke sitzen, man kann am Tisch sitzen, man kann auf der Terrasse draußen sitzen. Es sind sehr viele Flächen und Plätze, wo man sich gemütlich mit dem Teller hinsetzen kann und etwas isst. Es ist keine Massenabfertigung. Die Gäste dürfen sich dorthin bewegen, wo sie möchten. Und das macht die Gemütlichkeit bei dem ganzen Thema Essen aus. Und Essen ist immer noch der große Faktor, der bei den Gästen zur Gemütlichkeit noch dazu zählt. Kriege ich was Gutes, was mir schmeckt? Ist das auf meiner Wellenlänge? Ist da was für mich dabei? Und da haben wir wirklich ein sehr breit gefächertes Angebot, meine ich, weil wir auch bei den Fragebögen immer wieder lesen, das Essen ist so gut, das Essen ist so vielfältig. Da bieten wir wirklich etwas Umfangreiches an, was alle ansprechen kann, ja.
Nun wissen wir, was man alles auf dem Schiff erleben kann und was dort geboten wird. Aber wie sieht denn die Gästestruktur aus? Also welche Zielgruppe fährt mit der Vasco da Gama und gibt es da eventuell auch Wiederholungstäter, die sagen, oh, das gefällt mir so gut, da fahre ich immer wieder mit. Micha?
Gibt beides, aber wir haben eben, und da muss man natürlich auch stolz drauf sein, wir haben mittlerweile pro Reise, ich habe jetzt keine, das sind jetzt keine validierten Zahlen, sondern jetzt wirklich gute Schätzungen, aber wir haben sicher 20-30% Gäste, die schon mal hier waren pro Reise, und das ist ja schon eine unglaubliche Quote. Wir haben Gäste, die sind zum 10., 11. Mal hier in 3 Jahren. Ich habe Gäste, weil das habe ich jetzt zum Spaß zumindest mal nachgeschaut, weil von dem einen Gast, wir haben ein System, und da wusste ich, also der hat die Weltreise gemacht, plus davor 7 Reisen. Da muss ich mir vorstellen, dass der in 3 Jahren, und 3 Jahre ist das Schiff noch nicht mal gefahren, weil wir ja dazwischen mit Trockendock, wenn man ein paar Monate abzieht, war der über 10 Monate an Bord. Das heißt, das ist ja eigentlich, genau, muss man mal sagen, anständig. Zeigt natürlich auch, dass es funktioniert. Ich glaube, es ist ein Schiff, wo, also es gibt viele, die das ausprobieren und dann sagen sie entweder, ja, das ist genau meins, oder ich sage eben, nee, Moment, ich habe doch lieber, wo ist meine Wasserrutsche? Nun gut, die haben wir nicht. Das ist ganz wunderbar. Und es sind, wie unser CEO immer so schön sagt, Best Ager ist natürlich so die Hauptzielgruppe, weil natürlich, man braucht die Zeit und das Geld. Und das ist natürlich ab einem gewissen, ja, wie es so schön heißt, Best Ager. Die erwischen wir auch ganz gut. Das ist auch, hier mischt sich's mal. Klassischerweise sind Abfahrten, aber das ist bei jedem Schiff so. Wenn man in Deutschland den Ein- und Ausstiegshafen hat, ist es klassisch so, dass es ein bisschen älter wird, das Publikum. Warum? Weil die nicht mehr so gerne fliegen, die Ein- und Abreise eben von Deutschland durchaus ja gemütlich sein kann. Wenn man jetzt zum Beispiel in der Nähe von, wir haben viele Abfahrten in Bremerhaven oder Kiel, wenn man dort irgendwie, kommt man ja recht gut auch in ganz Deutschland hin. Und wenn man weiter weg kommt, ist es tendenziell ein bisschen jünger. Also gerade auf der Weltreise hat man dann diese exotischen Destinationen, wo eben die Anreise schon relativ lang ist, wird es dann auch ein bisschen ein jüngeres Publikum. Ja, und das ist so die Gäste. Und viele natürlich probieren es aus, kommen aus dem Flussbereich, weil da hat ja Nico viele Gäste. Aber viel im Moment ist auch, es ist wahnsinnig viel Mundpropaganda, Leute, die da sind, dann kommen sie mit der Familie. Ich habe gerade jetzt eine Dame getroffen, das ist ganz lustig, die wollte unbedingt ihre Freundin motivieren, wir sind ausverkauft, jetzt hat sie sogar in ihre eigene Kabine eingebucht, was ja auch geht, ich meine, sind ja zwei Betten drinnen. Sie sagt, ja, jetzt kriege ich da Besuch ab morgen, sage ich, ja, wunderbar. Und also das ist eigentlich eine schöne Sache, dass das wirklich sehr, sehr rund läuft. Und für uns, ich sage mal, umso besser, weil ich hoffe, dass es in Zukunft immer mehr wird, weil das sind ja alles Gäste, die per se dieses Schiff schon mögen. Sonst würden die ja nicht zum 2., 3., 10. Mai kommen. Und das macht unsere Arbeit natürlich unglaublich viel leichter. Weil wenn man mit der richtigen Erwartung herkommt, dann bekommt man auch das. Und wenn ich es schon kenne und wie gesagt zum 7. Mai herkomme, ist das schon toll.
Und wir haben auch in den Sommermonaten Familien mit Kindern. Der Fokus liegt gewiss nicht auf dem Kinderprogramm. Aber wir sehen, wenn Kinderferien sind, Juli, August, dass dann auch wirklich so an die 30 Kinder durchschnittlich, die in diesen 3 Monaten permanent dann mit Eltern da sind. Da haben wir auch ein eigenes Kinderprogramm, einen Kids Club Manager. Der Jasmin macht das sehr gut. Und das wird von den Gästen auch sehr gern angenommen, wo die sagen, ich habe jetzt Ferien und die Kinder habe ich auch ein bisschen eingeparkt. Und das ist in diesen 2 Monaten sehr, sehr gern wahrgenommen worden.
Wir haben ja immer noch, also sehr überschaubar, wie Mary sagt, bei einem Schiff mit 1000 Gästen, 30 Kinder gehen völlig unter. Und das Interessante ist, ich habe mir das auch mal gedacht, ich habe auch mit Eltern und den Kindern dann gesprochen, wenn man sich zuerst denkt, ja, aber das Angebot ist ja, wir haben ein Kinderland eben, das ist auch ein schöner Bereich, aber wir haben natürlich keine Wasserrutsche, wir haben nicht 1000 Clowns, die herumrennen und so weiter und so fort. Aber ich kann eins garantieren, und da lege ich meine Hand ins Feuer, es war noch nie einem Kind hier an Bord langweilig, weil ich glaube, das sind die Eltern oder wir als Erwachsene haben da einen, manchmal einen völlig falschen Bezug, weil so eine Wasserrutsche ist denn wie oft interessant? Einmal, zweimal, dreimal? Für Kinder, die zum ersten Mal vielleicht auf einem Schiff sind, die finden einfach alles an sich so spannend, dass es, also das ist da noch nie, also wir haben sogar eher, obwohl es so ein kleines Angebot ist, sogar das ist noch zu viel, weil die meisten das, also den Kids, die entdecken das Meer, die rennen auf Deck 6 rum oder gut, Pool ist sowieso, ich meine Pool und damit hat man sie eh schon.
Es gibt wirklich ein intensives Programm, das die Kids Club Managerin mit denen macht, abgestimmt auf die Altersklasse und das funktioniert so super am Rande, sozusagen über dem Bistro-Raum gibt es einen großen Kinderraum, sodass das die Gäste gar nicht spüren, wirklich muss ich sagen. Machten die gut.
Inwiefern eine Weltreise etwas für Kinder ist, das weiß ich jetzt nicht, aber wir haben ja eben schon gehört, dass man mit der Vasco da Gama eine Weltreise machen kann. Micha, mach den Hörerinnen und Hörern doch ein wenig Lust auf die Weltreise mit diesem Schiff.
Ja, Weltreise ist natürlich was Besonderes, heißt ja auch so, und es geht ja dann tatsächlich einmal rund um die Welt. Das ist unterschiedlich. Die erste war sehr, sehr lang, das waren fast 160 Tage. Man kann natürlich, bucht dann natürlich nicht, es gibt ja nicht nur Gäste, die die ganze Weltreise fahren, sondern das ist dann immer aufgeteilt in 10 Legs, heißt das, oder 10 Einzelreisen, die dann ein bisschen länger sind als übliche Reisen, zwischen 14 bis zu 21, 22 Tage, weil man ja auch durchaus Distanzen zu überwinden hat. Aber das Spannende ist natürlich, man sieht einfach so unglaublich viel. Die erste Weltreise hat geführt einfach einmal rund um Afrika, dann eben durch den asiatischen Raum von Singapur bis Hongkong hinunter nach Sydney, über Neuseeland, durch den Panama-Kanal, dann retour bis Lissabon dann wieder. Also es ist, man kommt durch die Kontinente, man hat alle Jahreszeiten dabei, wobei man hauptsächlich natürlich im Sommer fährt. Und das macht ja auch den Sinn einer Weltreise, um einfach die Wintermonate zu überbrücken. Das heißt, man ist ja dann im Winter, in unserem Winter immer in eher exotischen Gegenden, wo es oder rund, man fährt auch ein bisschen so am Äquator entlang, also unter Anführungszeichen. Wenn man einmal rund um Afrika fährt, ist man natürlich dann nicht mehr am Äquator, aber so im Grunde ist es der Äquator. Also das heißt, da ist man in einer angenehmen Klimazone. Und das Spannende ist natürlich eben, man kommt einmal um die Welt, hat keine langen Flüge, wenn man eben sich den Luxus einer ganzen Weltreise gönnt. Und man hat natürlich auch die Sicherheit, weil man natürlich in Ländern ist, die vielleicht, wenn man sie privat bereist, auch ab einem gewissen Alter sich das vielleicht nicht mehr zutraut. Und man gibt dieses Schiff natürlich auch die Sicherheit, weil man weiß, das Schiff liegt hier, man kommt zurück, man spricht hier Deutsch, wir helfen natürlich auch, falls irgendetwas sein sollte, sei es jetzt mit Visa, mit Einreisebestimmungen, mit Fragen, mit der Übersetzung. Wir haben natürlich dann selbst auch ein tolles Ausflugsangebot in den Zielen. Das heißt, da ist man ja rundum versorgt gerade, weil es ist ja nicht nur Europa. Und das muss einem, glaube ich, auch bewusst sein. Wenn man eine Weltreise macht, sollte man sich schon im Vorfeld so ein bisschen informieren. Es gibt natürlich Länder, andere Sitten, wo es halt ja nicht europäisch ist. Reden wir von Südamerika, von Afrika, aber auch im asiatischen Raum ist das natürlich schon anders, aber wie gesagt, für mich absolute Highlights, also wenn man, ich kriege es jetzt gar nicht mehr alles zusammen, wir waren auf St. Helena, das ist da, wo Napoleon eingesperrt war, ein winzigstes Eiland, Riesenglück gehabt mit dem Wetter, dass man dort landet, das ist zum Beispiel ganz interessant, ich habe es dann selbst recherchiert, also ich war auch selbst schon in der Antarktis, dann denkt man, Antarktis ist was Exotisches, naja, in der Antarktis fahren pro Saison um die 100.000 Besucher, auf St. Helena sind es glaube ich nicht mal 10.000, weil so wenige hinkommen, es gibt eine Flugverbindung, die ist aber auch haarig, weil eben das liegt mitten, wer es sich mal auf der Landkarte anschauen möchte, es liegt wirklich mitten im Nichts, da ist halt die Wetterbedingungen oft rau. Dann waren wir von Kapstadt eben bis Singapur, Hongkong, Sydney, Neuseeland ist unfassbar, so ein bisschen wie Norwegen auf der anderen Seite der Welt. Ja, die Kanäle, Südamerika, also es ist eine so bunte, unglaubliche Vielfalt, ja, kann man nur empfehlen.
Welche Vorteile hat der Gast denn, wenn er eine Weltreise mit euch macht, Mary?
Der Gast hat auf dieser Weltreise die Sicherheit des Schiffes, dass er informiert wird über die diversen Länder, dass er die Vorinformationen kriegt, was darf man da, was darf man nicht. Und hat auch vom Sicherheitsgedanken auch in den Background vom Schiff, dass er weiß, ich kann da hinfahren, weil mit Vasco da Gama passiert mir nichts. Sie sind alle da, wir legen an der Rezeption die Informationen auf, wir informieren die über den Lektor, was es da alles gibt, was man da anschauen sollte, was man nicht machen sollte. Der Gast ist absolut in sicheren Händen, wenn er mit diesem Schiff fährt oder auch mit einem anderen, wie auch immer, weil wir auch dafür Sorge tragen, dass die Gäste alle Informationen kriegen bezüglich Reisepass, bezüglich Impfung, bezüglich Visum. Wir sorgen uns auch darum, der kriegt die Vorinformation, dass dann auch auf dem Schiff auch alles gegeben ist und er wirklich nie in Sorge sein muss, oh, was passiert mal jetzt in Australien?
Wer gut aufgepasst und zugehört hat, der weiß, dass man an Bord kaum einen freien Tag hat. Könnt ihr denn selbst etwas von dieser Weltreise, wenn ihr dabei seid, trotz der Arbeit erleben?
Ja, wir kriegen definitiv das unter einen Hut. Wir haben keinen Tag frei, aber wir teilen uns das da auch so ein. Wenn jetzt Werktage sind, haben wir natürlich mit der Landseite immer wieder Telefonkonferenzen. Also die binden nur so ein bisschen, sage ich einmal. Aber sonst von dem Dienst her, Mittagessen, Frühstück, Abendessen muss natürlich gemacht werden. Aber alles, was dazwischen ist, können wir uns schön einteilen und gehen dann auch nach dem Mittagessen schubs hinaus. So gehen wir mit dem Badeanzug und weg sind wir und gehen zum Strand. Und dann am Abend wieder zurück, schauen wir, dass wir um 5 oder was wieder da sind, damit wir dann auch wieder in die Uni passen und dann wieder für den Gast da sind. Also davon machen wir absolut Gebrauch. Oder wir machen auch für die Crew einen Crew-Ausflug, der vorher organisiert wird, sodass die Crew auch mal, so wie letztes Mal in London, es geht natürlich nur für bestimmte Abteilungen, wo dann zwei zusammenhelfen müssen, damit der eine fahren kann. Es wird dann im Team abgesprochen, dass die auch einen Tagesausflug nach London machen können und da auch mal einen Tag wo sind, wo sie sich schon lange gewünscht haben, hinzukommen.
Es gibt definitiv schlechtere Ziele für einen Tagesausflug als London. Micha, wir haben jetzt schon ein paar Mal gehört, dass die Vasco da Gama ziemlich ausgebucht ist. Was ist denn da noch möglich jetzt, wo die Leute diesen Podcast hier hören und vielleicht auch Lust haben, die Weltreise zu machen? Zweite Frage, welches Ziel steht denn noch auf deiner Bucketlist?
Also gut, wir sind noch nicht völlig ausverkauft. Also gerade, wenn es jetzt jemand noch hört, Weltreise, da sind noch die ein oder anderen Plätzchen frei. Aber Tipp ist tatsächlich, und das ist ein komisches Marketing, aber in dem Fall tatsächlich lieber im Moment ist es früher buchen. Also wer mit uns jetzt fahren will, Bucketlist, ja, also ich war an vielen Orten schon, aber für mich steht zum Beispiel, das haben wir, glaube ich, nächstes Jahr, als gerade bei der Weltreise gibt es ja sogenannte Overland-Touren, also Überlandprogramme, weil natürlich nicht alle Sehenswürdigkeiten, sagen wir mal, direkt am Meer liegen. Das allermeiste, also es gibt zum Beispiel, witzigerweise, wie ich es gerade recherchiert habe, Österreich ist eins von lediglich sozusagen 42 Ländern der Welt, die Binnenländer sind. Die meisten Länder liegen tatsächlich am Meer, das heißt, das ist recht praktisch, aber nicht alle Sehenswürdigkeiten. Das heißt, wir haben zum Beispiel auch auf der nächsten Reise haben wir ein Überlandprogramm zum Taj Mahal. Tolle Sache, 4 Tage alles organisiert mit Hinfliegen, Hotels, sich das anschauen. Ich habe zum Beispiel selbst auf der letzten Weltreise, kann ich auch nur jedem empfehlen, also da komme ich mit dem Schiff direkt hin, als Überlandprogramm habe ich Angkor Wat gemacht. Das ist ein unglaubliches Erlebnis, das sind diese Tempelanlagen in Kambodscha. Es ist wirklich faszinierend, sich das mal anzuschauen. Wer es nicht kennt, Tomb Raider, wer es im Kopf hat, wenn Lara Croft in diese Tempel geht, das wurde dort gedreht. Also wirklich faszinierend. Auf meiner eigenen Bucketlist steht tatsächlich, und das haben wir eben nächste Weltreise im Programm als Überlandtour, die berühmten Galapagos-Inseln. Die möchte ich sehr gern machen, habe ich noch nicht gesehen. Und das sind so Ziele, wo man auch nie ganz genau weiß, wie lange das überhaupt noch irgend möglich ist, weil natürlich Naturschutz, Machu Picchu, das schneidet sich leider. Man kann nicht beide gleichzeitig machen, aber ich denke, da wird es für mich Galapagos im ersten Anlauf sein. Iguazu-Wasserfälle haben wir dieses Jahr, die werde ich wahrscheinlich rüberfliegen. Das ist kein wahnsinnig langes, ich glaube, das sind 3 Tage mit 2 Nächten als Überlandprogramm. Und sonst, ich bin da jemand, ich lasse mich wirklich gerne überraschen, weil das habe ich, glaube ich, am Anfang schon gesagt, für mich ist das schön, ich teile mir ja meine Arbeitszeit wirklich nicht ein, nachdem, wo das Schiff hinfährt, sondern so ein bisschen natürlich nach mit den Kollegen stimmt man das ab, wann man fahren möchte. Und ich lasse mich auch wirklich gerne überraschen, weil man hat so Ziele, die man so vorher vielleicht gar nicht im Kopf hatte und dann sagt, wow, Wahnsinn, ist das schön. Also für mich war das zum Beispiel Norwegen, obwohl jeder sagt immer, Norwegen ist so schön. Ich dachte mir, naja gut, ja, wird schon. Aber Norwegen ist einfach unglaublich schön. Gerade mit dem Schiff, weil man die Perspektive hat, man eben in die Fjorde fährt. Ich sage, als Österreicher sage ich, Norwegen ist gemütlich, weil man sieht ein bisschen die Alpen, ohne dass man rauflatschen muss. Man kann nämlich aufgrund der natürlich Verschiebung in den Norden, ist dort die Baumgrenze auch einfach so, dass das wirklich sieht ein bisschen aus wie in den Alpen, aber man erspart sich die 1000 Höhenmeter hinauf, mindestens. Also für mich war Norwegen so eine eigentlich kleine Überraschung und tatsächlich eben diese Megastädte Singapur und Hongkong hätte ich auch nicht erwartet. Da dachte ich mir, naja, das sind so Moloche mehr, aber nein, gar nicht, ganz im Gegenteil. Also Singapur sowieso nicht, weil Singapur ist so dieses ganz saubere, ganz... Aber auch Hongkong hat nichts mit... Also das ist so spannend, so interessant und darum freue ich mich eher. Ich lasse mich da überraschen. Also wie gesagt, ja, Galapagos weiß ich, möchte ich sehen, Iguazu. Ja, und dann leistet Überraschung.
Wie sieht's bei dir aus, Mary? Was steht noch auf deiner Bucketlist?
Ich habe insgesamt 4 Weltreisen gemacht und es sind natürlich immer wieder andere Routen. Es ist jedes Mal, sind die Seychellen durch den Rost gefallen bei mir und das ist das Einzige, das mir fehlt auf meiner Bucketliste und das würde ich sonst im Winter privat besuchen, wenn da eine Lücke mal sich ergibt. Und weil ich werde immer wieder gefragt, bist du so viel herumgefahren, wo ist es denn am schönsten? Es ist wirklich schwer zu sagen. Ich sage ja mal, Neuseeland ist eines der schönsten Länder. Es ist so wie Österreich ohne Meer. Weil es eben Gletscher hat, es hat Meer, es hat Bereiche zum Baden und auch zum Bergsteigen. Aber trotzdem, wenn ich jetzt so eine Summe machen würde, nachdem ich viel gesehen habe, es gibt immer noch ganz viele Plätze, die ja auch noch ausständig sind, aber wo es nicht die Priorität liegt. Aber rundum gesagt ist das Mittelmeer mit der Küste Frankreich oder auch dann rüber nach Italien, Saint-Tropez, Monaco und dann nach Italien runter nach Positano. Diese Ecke im Mittelmeer ist eigentlich eines der attraktivsten Küsten, die man jetzt, weil es aufeinander so aufgefädelt, zu viele schöne Küstenstädte gibt, die man anschauen kann, die wirklich toll sind. Sardinien, Korsika, Palma de Mallorca, das ist zwar ein bisschen abgedroschen, aber es sind immer noch eine der schönsten Plätze und es ist so nahe, dass man das praktisch fast vor der Haustür hat, von uns Österreich oder Deutschland aus gesehen. Und das sind eigentlich immer noch auch eine der schönsten Plätze, die man, und attraktivsten Plätze. Und darum sind auch unsere Reisen, so wie wir sie jetzt hatten, da Normandie, Bretagne, wie wir runtergefahren sind an der Küste am Atlantik entlang, die wir jetzt waren, ausgebucht. Das zeigt, dass die Gäste sehr wohl interessiert sind daran, auch vor der Haustür ein paar Sachen anzusehen, die man mit dem Schiff dann schön auffädeln kann.
Und zum Abschluss dieses tollen Gesprächs, die investigativ wichtige Frage: Wird es demnächst ein Hochseekreuzfahrt-Schwesternschiff geben?
Ja, also ist ja kein Geheimnis, auch unser CEO hat das ganz offiziell in einer Pressekonferenz gesagt, hat ja auch eine gewisse Logik, wenn man also ein erfolgreiches Produkt hat, dass man dann versucht, es abzugehen. Was es genau wird, wann das wird, Da habe ich leider keine Informationen, aber Nico ist hoch daran interessiert und im Moment scheint es ja auch so zu sein, dass der Markt das hergibt, dass wir die Gäste haben dafür, welches Schiff es wird und wie die Routen dann dafür aussehen, weil das wird man sicher vielleicht ein bisschen anders machen. Also ob man dann, ich glaube nicht, dass man zwei Schiffe gleichzeitig auf Weltreise schickt, das wird nicht passieren. Das heißt, das eine wird wahrscheinlich im Winter so ein bisschen Richtung, ach, vielleicht auch Abfahrten von Deutschland machen in die Karibik oder Kap Verden. Oder das, aber da, das sind jetzt reine Spekulationen, aber was definitiv so ist, dass man sagen kann, dass es ja dieses Schiff jetzt so erfolgreich läuft, dass Nico garantiert hoffentlich, ja, relativ schnell ein zweites auflegt, weil es ja auch schade, wenn man die Gäste sozusagen verliert, weil sie einfach keine Chance haben zu buchen.
Sagt Micha, der Kreuzfahrtdirektor der Vasco da Gama von Nico Cruises. Ich bedanke mich sowohl bei Micha als auch bei der Hoteldirektorin Mary für dieses Interview und ihr merkt an der Laufzeit, dass es ein bisschen ausgeartet ist, denn die beiden haben wirklich so viele tolle Sachen über dieses Schiff erzählt. Und ich meine, dass wir jetzt alle im Bilde sind, was auf so einem Schiff geleistet wird und was man alles mit diesem Schiff machen kann. Zusammenfassend, es war ja meine erste Kreuzfahrt. Ich hatte Spaß, ich hatte eine tolle Zeit, aber ich finde Flussschifffahrten genauso gut. Erholen kann man sich bei beiden Sachen. Auf so einem großen Kreuzfahrtschiff hat man einfach ein bisschen mehr Angebot, sowohl beim Essen als auch beim Entertainment. Muss halt am Ende jeder für sich entscheiden, was er oder sie lieber mag. In der nächsten Podcast-Folge, da bleiben wir an Land. Da sind wir im Süden Deutschlands unterwegs, wo es sehr, sehr lecker wird. Das kann ich euch schon mal versprechen. Ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast nicht nur hört, sondern auch anderen Menschen weiterempfehlt und am besten ein Like dalasst, dann verpasst ihr keine neue Folge. Und in diesem Sinne, ich mach's gut, ihr macht es besser, ahnt es raus und sagt Antividerci. Enjoy and travel. Der Reise-, Kultur- und Food-Podcast aus dem Norden. Überall dort, wo es gute Podcasts zu hören gibt.